Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 231 von Hokago, dem Anime-Podcast. Leute, 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 heute haben wir wieder ein tolles Thema für euch dabei. Und zwar geht es um Trigun Stargaze, die Fortsetzung von Trigun Stampede. Und das beides zusammen ist ein Remake von der Original-Anime-Serie Trigun. Wer nicht weiß, um was es genau geht, sollte sich vielleicht die erste Folge von uns zu Trigun anhören. Da haben wir Trigun Stampede besprochen und jetzt geht es halt eben in den zweiten Teil, zweite Staffel, Stargaze. Und wenn ich sage, hey, wir sprechen da über Animes, dann natürlich, wie immer, sind meine zwei Haubentaucher dabei. Einmal der liebe Phil.
Hallöchen und willkommen zurück.
Und einmal der liebe Georgie.
Servus. Und natürlich dürfen wir unseren allergejutesten Host nicht vergessen, der liebe Manuel.
Hallo, hallo, hallo. Danke, danke, danke. So, Leute, nur kurz zur Info. Ich habe gerade den schlimmsten Stau in meiner kurzen Arbeitskarriere hier in meinem neuen Unternehmen, wo ich arbeite, miterlebt. Also entschuldigt, falls ich ein bisschen erschöpft klinge, aber ja, ich sage mal so, ausgemacht war Aufnahme 18.30 Uhr mit dem Gedanken, dass ich um kurz vor 18 Uhr zu Hause bin. Es ist jetzt 19.40 Uhr, ich bin gerade eben bei der Haustür rein. Also, wild, es war wild. Ja, bevor wir jetzt reingehen in diese zweite Staffel von Trigun Remake, brauchen wir eine kurze Zusammenfassung. Und da frage ich einmal so in die Runde rein, möchte jemand von euch das machen, weil sonst mache ich das. Phil, du nickst und zeigst mit dem Finger auf den Georgie, aber ich glaube, du meinst mich, weil ja, Discord du, ist da ein bisschen.
Das ist ja dein Anime Gold, das du uns damals empfohlen hast und dass dann zufällig kurz darauf die zweite Staffel da wirklich released wird, das kann kein Zufall sein, lieber Manuel. Das spielt in deine Anime-Karten und du hast schon erwähnt, das ist ein tolles Thema. Deswegen kannst du noch einmal kurz Revue passieren lassen, wie denn die erste Staffel aufgehört hat und wo die zweite fortsetzt, bitte, wenn das in Ordnung geht.
Sehr gerne, sehr gerne. Also, wir erinnern uns, Staffel 1 hat damit geendet, dass Vash, unser Hauptcharakter, gegen seinen Zwillingsbruder Niall, wie Vash ihn nennt, oder wie wir ihn kennen, Million Knives, dass die einen finalen Battle gekämpft haben und dabei ist ja augenscheinlich Million Knives gestorben und es gab eine riesige Explosion, wird auch ist bekannt als der July-Vorfall, die Stadt hieß so, weil die ganze Stadt dabei zerstört wurde. Und wir sehen ganz zum Schluss, wie halt eine Person, die verdächtig ähnlich oder so verdächtige Ähnlichkeiten hat mit Vash, aber halt anders aussieht. Und die sieht man noch ganz zum Schluss. Und man sieht auch Meryl, die Reporterin, wie sie dort vor dem Krater steht und sagt, ja, jetzt ist es mittlerweile 2 Jahre her. Seit diesem Vorfall geht es wohl Vash gut. Das war so grob das Ende der ersten Staffel. Und die zweite Staffel schließt direkt an. Und zwar sieht man Vash. Natürlich, wie jetzt am Ende der ersten Staffel gezeigt wurde, ein bisschen verwahrlost, emotionslos. Er hat irgendwie so ein bisschen die Lebensenergie verloren, steht da dort in einem Haus an einem Klavier und spielt ganze Zeit dieselbe Note, lange blonde Haare, bürgerlich gekleidet und wird genannt Erix. Und von wem wird das so genannt? Von einem, ich sag mal so, sympathischen Typen, der ein bisschen unheimlich aussieht, und zwar Hoppert. Ja, Hoppert hieß der. Und der wird von ihm so genannt. Hoppert pflegt ihn, achtet auf ihn, füttert ihn, etc. Weil Vash, unter Anführungszeichen Erix, all seine Lebensmotivation, sage ich mal, verloren hat. So, und da fängt die zweite Staffel an. Und was da noch so geschieht, sie ist halt zum Beispiel ein Angriff aufs Home. Das Home ist die Heimat von Vash. Und zwar Million Knives lebt wieder unter Anführungszeichen. Er wird im Laufe der zweiten Staffel wiederbelebt mit verschiedener Technologie, mit Hilfe dieser Werke wird er fusioniert. Also die werden fusioniert mit ihm und so wird er wieder zu Leben erweckt. Und die greifen das Home an. Jessica, ein neuer Charakter, den wir da begegnen. Kleines Mädchen, das Vash auch schon sehr lange kennt. Sucht Vash, findet ihn als Eryx, redet auf ihn ein. Er erinnert sich wieder, wer er war und was seine Aufgabe ist, und zwar Knives aufzuhalten. Und so findet er wieder seine Motivation, macht sich mit Jessica auf den Weg ins Home und dort die Heimat wieder zu befreien, um Knives zu besiegen. Auf dem Weg trifft er wieder auf Nicholas, die Wolfwood, unseren Favorite Priester, würde ich mal sagen. Darunter auch Mariel, die Reporterin, und wieder ein neuer Charakter, und zwar Millie. Das ist die neue Partnerin von Mariel, nachdem ja in der ersten Staffel Roberto, der ältere Herr, der immer geraucht hat, gestorben ist. Ja, und zusammen machen sie sich wieder auf den Weg, um Knives aufzuhalten. Es kommt zu einigen Gefechten, würde ich mal sagen, ein bisschen so ein Raumschiffkampf, bis hin wieder zu einer finalen Schlacht mit einem riesigen Kampf, wo eben Vash wieder gegen Knives kämpft und ihn wieder dort versucht aufzuhalten. Und dazwischen geschehen auch noch so ein paar Kämpfe mit neuen Charakteren, mit neuen Handlangern von Million Knives. Und ja, das ist so grob die Story zusammengefasst. Also wie gesagt, von der ersten auf die zweite Staffel ist eigentlich ein fast fließender Übergang, würde ich mal sagen. So, nach dieser sperrigen Zusammenfassung gehen wir mal über in den Ersteindruck. Und da würde ich dich bitten, Georgie, gib uns einmal deinen Ersteindruck von der zweiten Staffel Trigun Stargaze.
Ja, danke mal für die Zusammenfassung. War doch ganz gut. Kennst dich ja doch aus. Hast den Anime doch geschaut.
Ja, mit deinem Auge.
Ersteindruck der zweiten Staffel. Depressiv? Was wird da mir in den ersten drei Folgen erklärt, bitte? Das war wirklich nicht mehr feierlich. Also ich dachte mir so, als ich die ersten drei Folgen gesehen habe, Bruder, wenn die ganze zweite Staffel so wird, dann boy oh boy, mal schauen. Aber ich will das gar nicht ins Schlechte ziehen. Oder es wurden von Anfang an sehr interessante Themen angesprochen. Auch der Charakter Hoppert, brutal interessant. Und wie viel er eigentlich für Vash getan hat, imponiert schon sehr. Und ja, mit etwas Glück, also ich würde schon sagen, mit etwas Glück findet Jessica dann wieder unseren Vash, und da können wir gern später bei den Highlights drüber reden, was da noch geschieht. Aber prinzipiell der Ersteindruck, sobald Vash wieder zurück ist, geht erst schon wieder die Luzi ab, und davor lernen wir einfach die grausame Welt kennen, auf der sie leben.
Sehr schön. So, Phil. Was sagst du? Wie war dein Ersteindruck?
Ja, genau gleich. Wir sind zurück in dieser postapokalyptischen Welt, die ja scheinbar am Ende von Trigun Stampede noch grausamer ist, beziehungsweise scheint dem Bösen der Garaus gemacht worden zu sein. So. Aber mit dem Opfer, das Vash ja wirklich als gebrochene Seele nur noch dahin vegetiert und am Klavier steht und immer das Gleiche spielt. Aber wir wussten schon am Ende von Staffel 1, dass er noch lebt. Und wie der Manuel gesagt hat, es geht fließend über, und es ist eigentlich ja irgendwie klar. Ich meine, Vash hat seinen Bruder getötet und viele andere Menschen auch durch diese Explosion. Deswegen ist es kein Wunder, dass er traumatisiert ist und einfach ja fast wie ein Geist nur noch existiert. Umso spannender war es dann tatsächlich zu sehen, dass diesen Hoppert, der ihn pflegt und auch mit seiner Vorgeschichte, also richtig, richtig deepes Thema, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die ersten drei Folgen. Der einzige Charakter, der mich irgendwie von Anfang an nicht überzeugt hat, war die Lille. Entschuldigung, ich habe jetzt schon so viel geredet. War die Millie. Die hat mich irgendwie von Anfang an anstrengend. Die war mir ein Dorn im Auge, sagen wir so. Aber dazu dann später mehr. Der Rest hat mir wieder wahnsinnig gut gefallen. Die Animation war wieder sehr speziell, wie wir es aus Staffel 1 kennen, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Nichtsdestotrotz ein guter Start. Ich habe mich gefreut auf die zweite Staffel und ja, die Freude wurde bestätigt. Das kann man so sagen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich mir ungerne Intros ansehe, sondern nur anhöre. Dieses Mal habe ich den Fehler wieder gemacht. Und ich habe mir sofort gedacht, wer ist dieser Bro mit dem Saxophon? Und ich hatte wieder mal das richtige Gespür dafür. Aber dazu dann auch später mehr. Denn wir lernen ja im Laufe der Staffel weitere Charaktere kennen, die an der Seite von Million Knives kämpfen. Und da waren ein paar Schmankerl dabei, kann man so sagen.
Schmankerl. So, vielen Dank dafür. Mein Ersteindruck war jetzt auch nicht viel anders als eurer. Also die ersten drei Folgen haben... kurz hier nochmal Spoilerwarnung und Anführungszeichen. Ich werde viele Vergleiche ziehen zum originalen Trigun-Anime, weil den habe ich sehr gefeiert. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich werde ein paar Vergleiche ziehen. Kann dazu führen, dass es vielleicht ein paar Spoiler gibt, aber ich glaube, das ist wichtig, hier alles zu erwähnen. Ja, Millie war mir schon ein Begriff, weil die war eigentlich beim originalen Trigun von Anfang an die Begleiterin von Meryl. Da gab es den Roberto nicht. Und ja, fand ich interessant, dass die jetzt auch dabei ist. Zu dieser Thematik, dass Vash so ein bisschen seine Motivation verloren hat und so wie seelenlos nur noch dahin vegetierte, um jetzt hier viel zu wiederholen, war auch aus dem originalen Anime, deswegen hat es mir auch sehr gut gefallen, dass das auch wieder behirnt wurde und eingebaut und diese ganze Story eben auch mit Erix dahinter, also jetzt nicht Vash als Erix, sondern von Hoppard, das ist seine ehemalige ja, Frau, Freundin, keine Ahnung, Pflegeperson, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, Erix hieß und sie eben durch die Hand von Vash gestorben ist, durch diesen Vorfall. Sehr interessante Thematik, können wir aber gerne bei den Highlights näher drauf eingehen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ein Charakter, der mir ein bisschen komisch vorkam, ein bisschen befremdlich, war eben Jessica, weil die kam einfach aus dem Nichts und wurde da etabliert als sehr wichtiger Charakter, die den Vash schon seit Jahren kennt. Und also er kennt sie auch schon sehr lange. War ein bisschen komisch, aber okay, ist halt so. Aber im Großen und Ganzen war ich auch wieder sofort drin in der ganzen Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, war sehr gespannt, wie sie das zu Ende bringen möchten. Weil mir war schon bewusst aus ein paar Spoilern, sage ich mal so, dass die zweite Staffel wirklich so ein bisschen das Ende darstellt. So, gut, dann gehen wir einmal direkt rein in die Highlights, kurz, also in die Story eigentlich, kurz zur Information. Wir werden die Story mit ein paar Highlights von unserer Seite in einer Reihenfolge besprechen und ja, da würde ich gleich mit dem ersten Highlight von deiner Seite zu beginnen.
Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass der Phil ein bestimmtes Highlight sehr gerne erzählen will, weil das sehr in die Emotionen reingeht, das darf er gerne haben. Ich nehme dann gleich mal ein Highlight vorweg, das mir sehr gut gefallen hat. Und das war nämlich, natürlich, wie sollte es auch sonst sein, ein Kampf. Und den Kampf bestreiten Nicholas die Wolfwood und sein vermeintlicher Bruder Livio. Sein Name ist ihm eigentlich, also natürlich Livio, aber dem wurde ja das Gehirn gewaschen und alles Mögliche oder was eingepflanzt. Ich habe das nicht so ganz behirnt, das Ganze. Er heißt jetzt anders.
Laszlo.
Laszlo.
Genau, Laszlo.
Laszlo. Laszlo, okay, gut, jetzt kämpft er. Wolfwood gegen
dann. Kurz zur Erklärung, in der Erziehung und Umwandlung von normalen Kind zum Supermenschen, so wie bei Nicholas die Wolfwood, hat er aus Selbstschutz eine zweite Persönlichkeit entwickelt, die einfach mit Qualen und solchen Sachen besser zurechtkommt. Und das war eben Laszlo, seine zweite aggressive Persönlichkeit.
Genau, wir lernen den schon ja auch in der ersten Staffel kennen. Für Wolfwood und für Vash ist er ja damals schon gestorben. Auf dieser Plattform sollte er darunter gefallen sein. Aber Pustekuchen, er natürlich lebt er noch, alle sind verwundert. Und dann kommt's. Ich habe mir das wirklich überlegt, dieses Highlight zu nehmen, weil prinzipiell sind Fistfights viel cooler in Animes dargestellt als einfach nur Geballere. Aber ihr müsst euch vorstellen, Wolfwood hat ein, klingt blöd, aber ein Kreuz als Maschinengewehr. Mit dem kann er auch Laser schießen. Und was hat Raslo, aka Alivio? 3 davon. Und nicht nur, dass er, also ich Laser habe, hatte ich jetzt, ja, kann er auch schießen, aber natürlich fungiert seine 3-Kreuz-Waffe auch als Flammenwerfer. So. Ausgangspunkt festgelegt. Hauptbedingung festgelegt. Nebenbedingung, brutal geil animiert und unglaublich geil umgesetzt mit den Bewegungen der Charakteren, mit den Schussabfolgen, mit den Abwechslungen der Waffen, über die Emotionalität, dass Kinder auch sterben könnten durch Raslo, macht generell diesen Kampf und natürlich, wir dürfen hierbei nicht vergessen, wieso nennt ja Wolfwood ihn nicht, den Gegner nicht Raslo, sondern Livio, weil sie sind prinzipiell nicht Brüder. Sie sind keine Brüder, aber sie sind von klein auf zusammen aufgewachsen. Wurden dann
im Waisenhaus.
Im Waisenhaus, genau. Wurden dann aber getrennt und haben sich dann aus den Augen verloren. Man weiß aus Staffel 1, dass Wolfwood noch immer zu ihm Livio sagt, weil er ihn erkennt, aber er, wie Phil schön gesagt hat, durch die zweite Persönlichkeit hat er die erste komplett vergessen. Aber im wichtigsten Moment kann er sich wieder an sich selbst erinnern und sagen wir mal so, er bringt seinen engsten, besten Freund bzw. Bruder nicht um und verliert seinen dritten Arm.
Ja.
Ja.
Crazy.
Crazy, aber generell, der Kampf war richtig, richtig böse. Also der war richtig geil zum Anschauen. Bro,
diese Sounds von diesen Maschinengewehren waren so gut.
Ja, Mann.
Es war echt brutal.
Mach mal nach. Flashback.
Als wäre ich live dabei.
Als hätte ich es gerade vorhin geschaut.
Flammenwerfer kann ich auch.
Ja, wenn du jetzt auf Laser. Großes Kino. Mappa sollte dich einstellen.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss mir jetzt kurz die Spucke mal wegwischen. Also, und auch vom Mikro, Entschuldigung. Gut, geht wieder, Entschuldigung. Sehr cooler Kampf, sehr spannend auch, dass dieser Charakter wieder zurückkommt, weil ich kann mich erinnern, in Staffel 1 haben wir auch bereits über diesen Moment gesprochen, als Livio auftaucht, weil die ganze Vorgeschichte und alles, das war ja so verwaschen gezeichnet, das war wirklich wunderschön und wir hatten auch in Staffel 2 noch einmal kurz diesen Ausschnitt, wie die zwei da aufgewachsen sind. Und das mit dem dritten Arm, das war ja auch ziemlich wild. Den er sich dann hinten, der ist hinten aus dem Rücken rausgewachsen und dann ist er abgefallen und verfault, so weg war er.
Ja, das Brutale ist ja auch, dass Livio eigentlich sich fast bis zur Gänze selbst regenerieren kann. Der hatte extremste Verletzungen am Ende des Kampfes. Ihm wurden extreme Verletzungen zugefügt, aber trotzdem, der hat mehr oder weniger nur noch aus Fleisch und Knochen, also Muskeln und Knochen bestanden und hat sich trotzdem regeneriert, also stark. Stark.
Boah, ja, der hat echt gruselig ausgesehen dann.
Total. Aber trotzdem, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber ich glaube, Staffel 2 war viel blutiger als Staffel 1.
Ja, definitiv. Mhm. Und was auch bei dem Kampf noch sehr spannend war, von dem Doktor, von William Conrad, da haben die ja so Ampullen gekriegt, die sie trinken sollen, um sich wieder zu regenerieren. Und die lassen aber die Zellen altern, wobei die Nutzer dann älter werden, aber sie können sich regenerieren. Und das kam ja da auch vor in diesem Kampf. Das fand ich auch eine sehr interessante Thematik. Wobei ja dann, Nicolas... Bitte?
Ja, Entschuldigung?
Habe ich was verwechselt? Nein?
Nein. Alles gut.
Wobei Nicolas ja dann, seine Haarfarbe gewechselt hat.
Auf das wollte ich hinaus, genau.
Und das war so lustig, das baut da auch total auf, weil ich glaube, Jessica hat ihn dann angeredet, so, hey, Nicolas, was ist mit deinen Haaren? Und er dann so, ja, das ist mein neuer Style, cool, oder?
Und das Geile war ja, das habe ich zum Beispiel nicht, also prinzipiell verstanden, aber irgendwie out of context war das für mich ein bisschen, weil in diesem Kampf liegt der Wolfwood schon halb tot am Boden, schafft es dann aber noch irgendwie sich aufzurappeln und beißt Raslo, aka Livio, ins Bein und regeneriert sich daher.
Stimmt.
So.
Weil er sein Blut getrunken hat und er hat im Blut dieses Serum, das er trinken kann, um sich zu regenerieren.
Das wäre meine Konklusion gewesen, aber ich wollte es nochmal aus deinem Mund hören, Manuel.
Ja.
Sehr gerne. Ich wusste doch, dass du es aus meinem Mund hören willst. Deswegen habe ich sofort eingegriffen.
Eingegrätscht, der Manuel, wie ein Innenverteidiger.
Toll, danke, ja. Aber auf jeden Fall, richtig geiler Kampf, richtig coole Szenen, sehr emotional auch. Ich glaube, es gab hier in dieser Staffel generell keinen einzigen Kampf ohne Emotionen.
Das stimmt.
Ja.
Und
okay,
wieder,
aber das war mein erstes
Nicholas, und wieder Nicholas Waffe zu sehen, das war ja, der Moment war unglaublich, wie er die das erste Mal ausgepackt hat. Ich musste mich sofort wieder daran zurückerinnern, in Staffel 1. Ah, großartiger Charakter. Ah, man muss ihn lieben.
Ja.
Man muss ihn lieben. Und
man muss ihn nehmen.
Diese Aussage trifft auch auf mein Highlight zu, der Georgie hat.
Dürfte ich vielleicht noch kurz da was das hinzufügen?
Gerne, Manuel.
So, Entschuldigung, dass ich jetzt
nein.
So grob unterbrechen muss. und zwar macht euch auf einen Spoiler gefasst. Also, wie gesagt, ich habe ja den ersten Trigger an Anime geschaut und war dementsprechend schon, ja. Bin da mit gewissen Voraussetzungen reingegangen, auch in die zweite Staffel. Und da gibt es den Raslo nicht, den Livio nicht, im originalen Trigun, aber eine Stelle gibt es. Und zwar ein finaler, erbitterter Kampf, wo Nicholas eben Vash rettet, beziehungsweise ihn nicht hintergeht und dann einen finalen Kampf in einer Kirche führt gegen einen anderen Charakter, den möchte ich jetzt hier nicht großartig erwähnen, weil der im Remake nicht vorkommt. Und wie gesagt, großer Spoiler. Im originalen Trigun-Anime stirbt Nicholas in diesem letzten finalen Kampf.
Mhm. Oh.
Und dementsprechend, als ich diese Szene sah, wie Nicholas da liegt und diese Blutinfusion bekommt,
ja,
und dann es so ausgesehen hat, als ob er stirbt, aber eigentlich nur eingeschlafen ist und dann plötzlich aufwacht, war ich richtig so ready dafür. So, ja, im Originalen stirbt er auch. Und plötzlich lebt er wieder. Weil ich so, waren für mich so gemischte Gefühle. Weil ich mir denke, so, ja, cool, er ist ein toller Charakter und man, wie Georgie gesagt hat, den muss man einfach lieben. War es auch so in der ersten Staffel, aber da ist er wirklich gestorben. Und wenn ich schon bei den harten Spoiler bin, erwähne ich das auch gleich. Was man auch nicht in der zweiten Staffel, also bei Trigun Stargaze mitbekommt, was im originalen Anime ist, Nicholas baut eine Liebesbeziehung zu Millie auf.
Aha. Was?
Und sie ist die Einzige, die mitbekommt, dass Nicholas stirbt und beerdigt ihn dann auch, beziehungsweise betet dann zum Schluss für ihn. Dementsprechend war das für mich ein bisschen so ein Downgrade, weil das wirklich ein Peak-Moment im originalen Anime ist, der mit sehr viel Emotionen verbunden ist, der jetzt hier bei Stargaze ein bisschen, ich will nicht sagen, ins Lächerliche ist das falsche Wort, aber verharmlost wurde, dieser finale Kampf für Vash und er opfert sein Leben für ihn und wurde sehr verharmlost, weil im originalen Trigun-Anime war das sehr emotional. Sehr, sehr emotional.
Aber ich muss, jetzt muss, tut mir leid, dass ich da nochmal dazwischen grätschen muss, aber wie du schon gesagt hast, prinzipiell stirbt Wolfwood ja in dieser Szene, wo er die Bluttransfusion bekommt und Vash hält seine Hand, sie fällt ja auf den Boden, es wird rausgezoomt, alle schreien und er hat die Augen zu und die haben mir auch gedacht, okay, Wolfwood verstorben, wenigstens geht's Livio gut. Aber dann ist es so komisch dargestellt gewesen, es war schon komplett rausgezoomt, man hat nur noch diesen kleinen Hügel gesehen mit dem Haus drauf oder halt daneben und dann auf einmal so, ja, wenn ihr so schreit, kann ich nicht schlafen. Nein, da haben wir auch gedacht, ja. Mit. Aber ich verstehe dich komplett, das ist ein kompletter emotionaler Moment, der dann da so wischiwaschi erklärt wird.
Ja. Also es wäre schon episch gewesen, wenn er in dem Kampf gestorben wäre, das habe ich mir auch gedacht.
Gut, dass es nicht aber ist, natürlich.
Natürlich.
Für den weiteren Verlauf, aber trotzdem. So.
Aber ich muss jetzt auch noch was fragen, bevor das nächste Highlight ist, weil das brennt mir auf der Seele. Ging es euch nicht auch so mit Millie? Oder fand nur ich sie irgendwie lästig?
Ich dachte die ganze Zeit, sie ist ein Roboter.
Ja, oder so irgendwas. Das habe ich mir auch gedacht.
Und ist dann bis
zur Szene. Original auch so?
Bis zur Szene dachte ich, dass Millie ein Roboter ist, bis zur Szene, wo sie das erklärt mit ihren komischen Insekten da, mit der sie kommuniziert, mit dem Swarm.
Genau.
Ja, das ist die Familie, seit Generationen, diese Worms zählt.
Ja, Worms, genau, ja.
Ich muss sagen, ja, Millie kam ja auch ein bisschen komisch rüber, aber da ist so viel geschehen in der zweiten Staffel, dass ich jetzt wirklich so jetzt kein Auge darauf geworfen
habe. Okay, sagen wir mal so. Dann ist das
Abfolge. Aber der Phil hat ganz sicher auf eine bestimmte Szene Auge geworfen und die wird er uns ganz sicher gleich schildern.
So, jetzt aber, okay. Man muss ihn einfach lieben. War der Kontext, wo wir jetzt 10 Minuten gequatscht haben. Natürlich sehr berechtigt, weil es gibt einige Dinge, die man natürlich lange auskosten muss. Besonders wunderschöne Momente, so wie auch den nächsten. Ganz am Anfang von Staffel 2 haben wir gesehen, was war jetzt? Georgie?
Ich kann mich nur daran erinnern, was passiert ist.
Ach so, ja. eben, 2,5 Jahre sind vergangen seit dem Lost July-Vorfall, bei dem Vash gestorben ist oder zu Erics mutiert ist, gebrochen wurde, etc. Und wir haben den Charakter Hoppard kennengelernt. Das ist ein riesengroßer Mann mit Riesenhänden, der im Rollstuhl sitzt und der sich liebevoll um Erics aka Vash kümmert. Und er füttert ihn, er wäscht ihn, er, gerade dass er ihm keine Geschichten vorliest, hat er sicher gemacht, wurde halt nicht gezeigt im Anime. Also wirklich mit Herz und Seele pflegt er ihn.
Er aufklickt viel. Gerade, dass er nicht gehoppert hat.
Genau, dass er nicht gehoppert hat. Auf Österreich heißt hoppern, ja, wiegen so, ein Baby wiegen. Deswegen heißt er auch so, glaube ich. Nichtsdestotrotz kommt dann eine Szene, in der er ihm beim Rasieren das Rasiermesser an die Kehle hält. Und da habe ich mir gedacht, das ist komisch, da muss es irgendeine Vorgeschichte geben. Und dann kompletter Cut, dann taucht Jessica auf, findet Vash, sieht, ihm geht's nicht so gut und Vash reagiert eigentlich zuerst auch gar nicht auf Jessica, bis Hoppard dann irgendwann zu ihm sagt, ja, ich werde das Mädchen heute Abend töten und du kannst mich nur aufhalten, indem du mich umbringst. Und dann habe ich mir auch gedacht, boah, warum ist der jetzt so böse? Und dann kommt die Vorgeschichte. Der liebe Hoppard hat vor diesem ganzen Vorfall eine junge Dame, die mich ein wenig an die Dame aus Elden Ring erinnert, bei der man sich aufleveln kann, die hat nämlich auch Bandagen um die Augen, erinnert hat.
Melina.
Melina, genau. Und er hat diese, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo gefunden und von da an auch aufopferungsvoll gepflegt und für sie alles getan. Irgendwie kam es mir so vor, als ob sich da wirklich entweder eine Mutter-Tochter-Beziehung oder eine kleine Liebe entwickelt hat. Und diese Dame ist dann leider beim Lost July-Vorfall verstorben. Und das war für Hoppard wirklich seine Lebensaufgabe, sich um diese Dame zu kümmern. Und er hat dann eben Vash aufgefunden und wusste, dass er daran schuld war. Und hat sich trotzdem um ihn gekümmert. Und deswegen hat er ihm auch diese Rasierklinge an die Kehle gehalten, weil er sich gedacht hat, eigentlich müsste ich dich einfach töten für das, was du mir genommen hast. Hat er aber nicht. Und als er dann zu ihm sagt, du musst mich wohl töten, sonst töte ich Jessica, macht es in Vashs Kopf Gott sei Dank Klick und es entsteht ein brutaler innerlicher Konflikt zwischen Vash und Hoppard, weil Vash tötet niemanden. Er hat niemanden getötet, er will niemanden töten, aber in dem Fall ist es einfach sein einziger Ausweg und er schafft es dann irgendwie im Kampf, ihn zu besiegen und Hoppard liegt dann am Boden komplett am Ende und Hoppard nimmt dann Vashs Waffe und er schießt sich und dann kommt die schönste Szene. Er stirbt, geht ins Jenseits über und trifft die Dame wieder, die er sein Leben lang gepflegt hat. Das war wirklich ein wunderschönes Ende, auch wenn es gleichzeitig sehr traurig war. Also Hoppard wirklich the GOAT. Er hat Vash nur so wieder zurückholen können und das wusste er. Und dann war seine zweite Lebensaufgabe wieder jemanden, den er aufopferungsvoll gepflegt hat, auch weg und dann blieb ihm nichts anderes. Sehr, sehr stark. Und das schon in Folge 2, Liebe.
Wenn ich kurz meine Gedanken dazu teilen
sehr
darf.
Sehr gerne.
Er hat ja sofort, also nicht sofort, aber er hat schon gecheckt, dass Vash da eben Vash der Stampede ist. Ja, und auch die Person, die dafür verantwortlich ist, dass da die ganze Stadt Nur er hat ihn sozusagen als Ersatz genommen und seine Frau, nenne ich sie jetzt einmal, hieß ja Eriks. Mhm. Deswegen hat er ihn, also Vash, so auch genau. genannt, weil er ja nicht gewusst hat, wer er jetzt hundertprozentig ist. Ob er es jetzt gewusst hat, so ganz, weiß ich jetzt nicht, aber allein die Szene, dass er ihn mit dem Rasiermesser töten wollte, sagt mir schon, er hatte schon eine Ahnung, dass er Vash ist und ja. dafür verantwortlich. Und auf was wollte ich jetzt damit hinaus? Genau, er hat ihn einfach nicht getötet, weil das war so eine gegenseitige Abhängigkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Vash hat ihn gebraucht und er hat wen gebraucht zum Pflegen. Und ich glaube, das war seine Art und Weise, Rache zu nehmen, weil er sagte ja auch zu Vash, du musst mich töten und ich habe dir sozusagen das Leben geschenkt, indem ich dich gepflegt habe und auf dich aufgepasst habe, damit du weiterhin auf dieser grausamen Welt leben darfst und kannst und jeden Tag es bereuen kannst, was du mir und meiner Frau angetan hast. Und das fand ich ja sehr, sehr hart, die Message. Ja,
Hopp hat generell brutaler Charakter.
Härte.
Wirklich sehr
Wie er auch
diebe.
Gelogen hat.
Bitte?
Wie er gelogen hat, wo er zum Beispiel jedes Mal die Milch holen ging, um zu kochen, hat er jedes Mal zu Vash gesagt, ja, die Leute waren ganz nett zu mir und ganz lieb und wollen dir auch helfen, aber man hat es halt kurz davor gesehen, wie jeder ihn einfach mit Wut und Ekel angesehen hat. Und der Barkeeper meinte auch zu ihm so, ich habe dir gesagt, nimm den Hintereingang, du grausames Monster oder was weiß ich.
Obwohl sich im Moment, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der ganze Planet, worauf sie sich gerade befinden, eigentlich in Feierlaune ist, weil die ursprünglichen Erdlinge sind am Weg zurück. Sie wollen die übrig gebliebenen Menschen von diesem Planeten ja wieder retten.
Ja.
Und das hat wieder diese Kontroverse bei mir aufgerissen, dass alle freuen sich, aber er darf sich nicht freuen. Ist der Einzige, der Hoppert ist der Einzige, der sich in dieser Situation nicht freuen kann, darf und will vermutlich.
Mhm. Ja, also es ist sehr emotional und sehr eine harte Message eigentlich, so dieser emotionale Zwiespalt, weil am Anfang dachte ich so, Alter, was für ein cooler Charakter, dann, Alter, tut der mir leid und dann denke ich mir zum Schluss so, was für ein kranker Typ, also es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle.
Und das in einer Folge oder eineinhalb Folgen, krank.
Ja, kann man schon sagen, die ersten zwei
Folgen. Oder zwei, ja, von mir aus, ja.
Sehr, sehr wild.
Manuel.
Würde ich gleich zu meinem Highlight kommen oder eins meiner Highlights. Jetzt muss ich kurz überlegen. Natürlich gibt es da noch ein paar Kämpfe zwischen den Handlangern von Million Knives und Vash und seinen Leuten, aber die, wie gesagt, Kämpfe sind immer ein bisschen schwer zu erzählen und wiederzugeben, deswegen seht euch das an, gegen den Puppet Master, gegen den Horn Freak, sind coole Kämpfe gewesen. Aber für mich zählt halt hier mehr das Emotionale und das, was auch so geschieht. Und deswegen würde ich gleich hinspringen zu einem Highlight, das ein bisschen, ja, da müsst ihr jetzt zuhören und aufpassen, damit ihr richtig versteht, was ich meine.
Also aus dem Podcast,
und zwar, bitte?
Na, alles gut.
Okay. Und zwar die Beziehung zwischen Million Knives und Vash. Das war ja schon in der ersten Staffel eine große Thematik, weil das sind Zwillingsbrüder, sie haben auf sich gegenseitig aufgepasst, in ihrer Kindheit sind zusammen natürlich aufgewachsen, nur der eine wurde böse, der andere wurde, dementsprechend steht ja Kampf da in den ersten zwei Staffeln. Und dann kommt da aber noch ein Faktor dazu, und zwar hat Million Knives von Anfang an so ein bisschen mehr Fokus gelegt auf die bösen Seiten der Menschheit. Weil, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die erste Staffel, warum er so richtig böse wurde und angefangen hat, die Menschen zu verachten, ist, als er sich mehr mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, der Menschen. Von damals Zeiten auf der Erde, ich glaube, das sieht man auch den Zweiten Weltkrieg und dann auch Nazi-Deutschland und was da alles geschehen ist und andere Sachen.
Es war ja auch so die Umwelt ein großes Thema.
Die Umwelt, genau, dass sie ihren eigenen Planeten zerstört haben, also ausgebeutet haben, den Planeten, so wie sie jetzt die Werke ausbeuten, diese Wesen aus einer anderen Dimension, die auch eigentlich Vash und Knives sind. Also auch diese Wesen, nur halt in menschlicher Form. Und kommt zu einem großen Finale, weil eben Knives doch mehr wusste als Vash. Wie zum Beispiel die Geschichte um Tesla herum. Wer jetzt Tesla ist, das hat man auch in der ersten Staffel kurz gesehen. Und zwar war Tesla auch so ein Werk, das aber eine Menschenform hatte, beziehungsweise mehr wie ein Mensch gelebt hat als ein Werk. Genauso wie Million Knives und Vash. Und sie hat irgendwie, war nicht so vollkommen wie die zwei und hat dementsprechend weniger Lebenskraft gehabt und war kurz vorm Sterben. Und die Leute auf dem Schiff, auf diesem Raumschiff, haben einfach beschlossen, ja, wir sezieren sie jetzt, obwohl sie noch lebt. Wir schneiden sie auseinander in einzelne Teile und studieren sie. Und das wusste zum Beispiel Knives, aber Vash nicht. Weswegen er wirklich einen Hass hatte gegen die ganze Menschheit. Ich gehe jetzt Richtung Ende hin. Also wir springen da sehr hin und her mit den Zeiten. Und das gipfelt eben in diesem finalen Fight im Weltraum, als Million Knives alle Werke, die noch auf No Man's Land, so heißt der Wüstenplanet, wo er all ihre Kraft absorbiert, um eben diese riesige Flotte, die ja zum Planeten hinfliegt, um die Leute zu retten, angreift in der Form eines riesigen Drachen. Das hat auch brutal cool ausgeschaut. Und möchte natürlich alle töten, alle Menschen auslöschen, damit er ein Paradies für die Werke schaffen kann. Mit den Gedanken permanent dahinter, was sie damals Tesla angetan haben. Und er davon ausgeht und auch sagt, die Menschen sind durch und durch böse. Aber Vash die ganze Zeit sagt, ja, ich sehe das ein und es tut mir leid, dass ich dich da nicht unterstützt habe mehr in dieser Richtung, dass ich nicht mehr Verständnis für deine Wut hatte. Aber die Menschen brauchen einfach mehr Zeit und müssen sich anpassen an ein Leben ohne Werke. Und wir müssen ihnen Zeit geben. Und das war wirklich sehr emotional und zum Schluss hat es wirklich, also muss ich wirklich sagen, das haben sie wirklich, diese epischen Momente, ob es jetzt die Kämpfe sind zwischen Nicolas und seinem Bruder unter Anführungszeichen oder jetzt eben Vash gegen Million Knives, das haben sie echt toll hinbekommen mit der Klaviermusik im Hintergrund, wirklich sehr schön und es endete in einem sehr coolen Kampf im Weltraum auf Meteoriten, also das muss man auch einmal hinbekommen. Das hat auch sehr cool ausgesehen. Und ja, ich bin jetzt, bevor ich weiter um den heißen Brei herumrede, das war einfach mein Highlight, wie diese ganze emotionale Geschichte und dieser Kampf zwischen, wir müssen die Menschen beschützen und die Menschen haben eine zweite Chance verdient gegen Million Knives mit seiner Einstellung, wir müssen alle Menschen töten. Wirklich in einem schönen Finale geendet und jetzt hier auch wieder der Bezug zur Original-Trigun-Serie, so endete auch jetzt nicht 1:1, aber auch in einem finalen Kampf zwischen den beiden, wo der eine sagt, wir müssen die Menschen retten und der andere alle töten. Und ganz schön zum Schluss, wie sich Million Knives eigentlich selbst geopfert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, um eben doch noch sich aufzuopfern, um den Planeten bewohnbar zu machen, indem er zum ersten Mal Regen und Wasser erschaffen hat mit seiner Kraft für den ganzen Planeten. Wirklich sehr schön. Ja, sonst kurz von eurer Seite noch für den letzten Kampf. Mehr. Okay, warte. Ihr habt jetzt beide aufgezeigt. Ich will jetzt einmal den Georgie dran nehmen, weil der versucht jetzt seit den letzten 5 Minuten was zu sagen und da darfst du viel.
Ende cool, aber wir nehmen schon aus Staffel 1 mit, dass die Werke, also die Plans, ich glaube erst in Staffel 2 wird klar, dass sie eigentlich aus einer anderen Dimension sind, aber egal. Wir nehmen da mit, dass die Plans die Menschen brauchen und umgekehrt auch. Das versteht Vash und deswegen beschützt er auch die Menschheit. Im Gegenzug beschützt er ja die Plans auch, wenn er die Menschen beschützt. In meinen Augen beschützt Million Knives, natürlich hasst er die Menschheit, weil sie das den Plans angetan haben, denkt aber irgendwie trotzdem nicht mit in meinen Augen, weil durch dadurch, dass er die Menschen umbringen will, sterben die Plants ja auch mit. Das heißt, für wen will er im Endeffekt eine perfekte Welt erschaffen? Für mich hat das jetzt in der zweiten Staffel so ausgesehen. Ja. Ich meine, vielleicht wusste es Million Knives nicht, aber wie du schön gesagt hast, er hat viel mehr von der Geschichte gewusst. Auch nicht nur von den Menschen, auch von den Plants. Mhm. Und für mich heißt das, er wollte einfach nur eine perfekte Welt für sich erschaffen, wo sein Bruder, wie er auch genannt wird von dem einen letzten Kampf da, wo Million Knives in den Kopf abschneidet. Ich glaube, gerade seinen Namen vergessen. Ja, irgendwie Blue sowas, Summer, wo er sagt, genau, Legate werde Blue einfach Summer. Zum Auge Michaels. Das genau. heißt, in meinen Augen will Million Knives ja nur eine perfekte Welt für sich erschaffen. Also so habe ich das interpretiert. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Schon so sehen. Ja. Was sagst du dazu, Phil?
Ja, ich fand es zuerst einmal unglaublich cool. Für mich war Million Knives in Folge 12 der Eren Jäger der Galaxie. Weil er hat sich ja auch in so einen großen Skelett-Tausendfüßler entwickelt. Das fand ich total lustig. Das ist mir in den Kopf gekommen. Und ansonsten, ja, es ist halt, Knives wurde das Opfer der Gesellschaft. Aufgrund der Dinge, die er wusste und die Knives nicht wusste. Das war total spannend. Und deswegen haben sich die Wege der zwei Brüder auch so getrennt. Und dass dann dieser Bruderkonflikt, sorry, am Ende so aufgelöst wurde, dass Vash sich dann doch dass Knives sich dann doch opfert, fand ich auch total schön. Also das Ende hat mir auch sehr gut gefallen. Generell, wie das alles aufgebaut wurde und sich entwickelt hat, war sehr cool. Und Knives hat wirklich badass ausgesehen und dieser ganze Meteoritenkampf sowieso. Wirklich schön. Eine große Tragödie ging zu Ende. Happy End.
Was mir auch wirklich Gänsehaut verschafft hat, war einfach diese Aussage, weil in diesem finalen Kampf im Weltraum, wo Vash gewonnen hat, wollte ja Vash sich selbst und Million Knives, ich nenne ihn jetzt wegen der Dramatik halber Nile, wo Vash sich selbst und Nile sozusagen opfern wollte, töten wollte, damit endlich Frieden entsteht, und da hat Nile einfach so gedroppt. So, nein, Vash, hör auf damit. Du musstest schon genug leiden. 150 Jahre für die Menschheit, was ich der Menschheit angetan habe, was dieser Planet der Menschheit angetan hat. Lass mich wenigstens jetzt dieses Gewicht, diese Last übernehmen und das wieder gut machen, so nach diesem Motto. Und dann hat er sich eben selbst geopfert. Gänsehaut.
Ach ja.
Gut. Georgie, hast du noch ein Highlight für uns?
Habe ich ein Highlight? Ja, das wäre natürlich wieder...
Ist eh noch das Letzte, also danach müssen wir hier schon weiter.
Prinzipiell, natürlich, du hast ja schon vorhin gesagt, die Kämpfe, die muss man sich selbst anschauen. Aber generell auch die... Okay, einen Negativpunkt muss ich hier loswerden. Für mich haben die Plans brutal kacke ausgeschaut. Tut mir leid, jeder Charakter in diesem Anime wurde schön gezeichnet und stimmig und was auch immer. Aber die Plants, wenn sie dann in ihre, unter Anführungszeichen, humanoide Form wechseln, ja, schwierig. Weiß nicht, das hat mir so vom Stil her überhaupt nicht gefallen. Aber sonst, ja, die Thematik auch, dass alles... Menschenmögliche hier auf No Man's Land ausstirbt, weil Million Knives alle Plans aus den größeren und kleineren Städten zusammensammelt, um die Energie aufbauen zu können, um die Flotte zu zerstören, um die Menschheit zu zerstören. Brutal interessant. Cooles Thema. Auch die Plans, wenn sie dann eben wechseln. Nein. Tut mir leid.
Kein Plan-Fan.
Hast du noch was, Phil?
Kein Fan. Ja, ist halt so. Ich möchte nur kurz als Highlight, also ich gehe jetzt eigentlich über zu den Charakteren, weil die großen Highlights haben wir jetzt eh durch. Wie gesagt, ich fand ab der Intro-Sequenz den Jazzspieler, wie ich ihn anfänglich genannt habe, unglaublich interessant. Mir hat er einfach vom Stil her gut gefallen. Ich habe auf Deutsch geschaut, da hieß er Midvalley. Manuel hat einen anderen Namen erwähnt. Horn.
Also sein voller Name ist Midvalley the Hornfreak.
Okay,
der Hornfreak. Ganzlinger, nee, sage ich es mal, hat ja immer weh und dann...
Genau. Und ich fand den einfach total spannend, weil ab seiner ersten Szene war ich mir nie so ganz sicher, ob der das, was er macht, wirklich aus Überzeugung macht. Und als man dann seinen Flashback sieht, der war ja in einer Band und irgendwann ist dann Knives aufgetaucht und hat einfach alle so bestialisch abgeschlachtet. Das ist genau das, was der Georgie erwähnt hat, mit es ist deutlich blutiger und das hat man da auch gesehen. Die Bühne war, ja, keine Ahnung, neu gestrichen quasi, kann man so sagen. In Blut, falls ihr euch fragt, worin? In Blutrot. Und ja, er wurde dann eigentlich von Knives gezwungen, für ihn zu arbeiten, obwohl er das nie aus kompletter Überzeugung gemacht hat. Das fand ich unglaublich interessant und das zieht sich auch bei vielen Charakteren dann weiter. Aber er konnte einfach nicht aus der Situation raus, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt zu Knives sage, ich bin raus, dann sterbe ich ja sowieso. Knives ist der Stärkste, was soll ich machen? Ich muss für ihn kämpfen. Und eben dann der Kampf gegen Nicholas Wolfwood, ja, da hat man seine Kraft gesehen, die war jetzt nicht so besonders, wie ich es mir erwartet habe. Er hat halt Saxophon gespielt und die anderen konnten nichts mehr hören. Aber an und für sich fand ich den Charakter mit seinen Beweggründen, also quasi, ja, es ist, ich muss das machen, weil sonst sterbe ich sowieso, fand ich super spannend. Ich hätte mir noch ein wenig mehr von seiner Story gewünscht, weil mir hat einfach das Charakterdesign gut gefallen. Aber ja, der hat ein wenig frischen Wind in die Thematik gebracht. Und dass er dann danach auch noch Vash's Squad beigetreten ist, fand ich auch noch eine nette Anekdote. Aber
wie du schon gesagt hast, dass er dem Squad von Vash beitritt, macht absolut Sinn. Weil die Charaktere, die nicht mit voller Überzeugung in dem Trupp von Million Knives waren, die sind dann doch zu den Guten gewechselt. Also der Puppenspieler und unser Trompeter.
Und Livio.
Bitte?
Und ja, Livio noch auch.
Livio hat die Schizophrenie abgelegt und ist zum normalen Menschen geworden.
Ja. Schön gesagt.
aber auch ganz spannend, so als er mehr oder weniger seine zweite Persönlichkeit ablegt, hat er trotzdem nochmal gesagt, danke. Danke dafür, dass du das ganze Leid auf dich genommen hast. Also emotional brutaler Anime.
Ja, definitiv. Ja.
Das unterstreicht so schön, was sowas mit den einzelnen Menschen macht, wirklich ums nackte Überleben geht.
Ja.
Gut, wenn wir schon bei Charakteren sind, jetzt haben wir den Übergang sehr flüssig gemacht, würde ich mal sagen.
Von der Flüssigkeit her?
Ja, von der Flüssigkeit. Sehr. Ein Charakter, den ich erwähnen möchte, ist halt leider auch jetzt ein Negativbeispiel. Und zwar Legato Blue Summers. Ich will jetzt nicht viele Worte verlieren, aber in diesem Anime, also in der ersten Staffel hat man ihn kurz gesehen, glaube ich, und jetzt in der zweiten Staffel Screentime, fanatischer, verrückter vor, der einfach irgendwie in seiner eigenen Welt lebt und irgendwie ein eigenes Weltbild hat und Vash und Million Knives als Götter verehrt und komplett crazy geht und zum Schluss auch von Million Knives getötet wird. Hat mir jetzt nicht so gefallen und wie er auch, keine Ahnung, versucht hat, da seine Glauben da so irgendwie durchzuboxen. Und man hört zum ersten Mal davon und nur er ist davon überzeugt. Ganz komisch, weil, ich sag's noch einmal, im originalen Trigun haben wir auch in der ersten Folge bei Trigun Stampede darüber geredet. Es war so ein verdammt cooler Charakter. Also wirklich cool. Man hat gemerkt, er ist ein bisschen eigen, aber er hat halt alles irgendwie so ein bisschen lässiger und cooler gehandelt und seine Lebensaufgabe war es sozusagen, Vash so zu manipulieren mit seinen Kräften, dass er eben durchdreht, sagen wir mal so, und dadurch viel Schaden anrichtet und viel Schaden auch erleidet im Sinne von psychischen Schaden. Und das war schon ein verdammt cooler Charakter im originalen Trigun. Und jetzt hier im Stargaze war er mehr nervig.
Ja, Vash.
Georgie, hast du noch einen Charakter
über den? Das muss ich mir auch noch mal kurz von der Seele reden. Ich bin gespannt, ob ihr mir da zustimmt. Die Thematik, dass Vash keinen umbringt, wurde mir hier in der Staffel 2 zu sehr in den Vordergrund gedrängt. Ich meine, ich weiß, die Mitstreiter von Million Knives sind ja dafür bemüht, ihn dazu zu bringen, jemanden umzubringen, um ihn mehr auf die dunkle Seite zu locken. Ja. Aber dass dieser komische Kauz da, den Manuel gerade genannt hat, ich vergesse immer seinen Namen, Legato, danke, dass der durchgehend, Legato, also sobald er mit Vash in Kontakt kommt, sich mehr oder weniger vor dem Lauf seiner Pistole stellt und sagt, drück ab, hat schon teilweise sehr genervt. Und ja, macht ihn dazu, hat er auch selbst gesagt, würde ihn dann zum Märtyrer machen und naja. Und Vash, ja, der spielt halt seine Rolle. Der Pazifist, der keiner ist. Im Endeffekt hat er trotzdem eine ganze Stadt ausgelöscht, obwohl er nichts dafür konnte.
Ja, genau.
Das wissen wir alle und das hat aber die ganze Welt nicht gewusst, weil sonst hätten sie nicht 60 Milliarden No Man's Dollar oder wie die heißen da auf seinen Kopf, Double Dollar genau, auf ihn gesetzt.
Double Dollar.
Das dann natürlich zum Schluss aufgelöst wurde, was da passiert ist, eh klar. Aber trotzdem, Vash ist da trotzdem in der Rolle, dass er, ganz ehrlich, wenn er abgedrückt hätte, hätte es keinem wehgetan und wir hätten uns vermeintlich 2 fast Tode von Wolfwood erspart.
Ja, das stimmt.
Gut, dann kommen wir Richtung Animation. Gut, möchte jemand anfangen in kurz paar Sätzen, Phil?
Animation war wie immer Special, also Trigun Special, CGI viel, eben von den Machern von Beastars, aber das wissen wir eh schon aus Staffel 1. Es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, das sage ich gerne noch einmal, wie bereits in der ersten Staffel, aber es passt unglaublich gut zu dem Anime, finde ich. Irgendwie ist das, habe ich irgendwo gelesen, Cowboy Bebop trifft Mad Max, das passt irgendwie gut mit der Szenerie, finde ich. Und ja, in den Kämpfen war es auch richtig cool, sehr viel Blut. Staffel 2 hat da fortgesetzt, wo Staffel 1 aufgehört hat. Da kann man überhaupt nichts sagen, bis auf diese Plants, die fand ich auch irgendwie spannend, sagen wir so. Und Musik war eben, der Sound von den Waffen und Schüssen war grandios, also das war echt cool. Ich glaube, wenn man das mit Dolby Surround schaut, dann denkt man wirklich, man ist live dabei. Das Intro war okay, das Outro war nicht erwähnenswert, sonst wird es mir jetzt einfallen. Ja, im Großen und Ganzen hat die musikalische Untermalung auch wahnsinnig gut dazu gepasst. Also generell diese Klaviermusik, die immer wieder gespielt wird, die man auch schon aus Staffel 1 kennt, war wirklich...
Ja, Phil hat das eh schon erklärt. Passend eigentlich zu seinem abgespaceden Thema, des CGI, prinzipiell sehr gut. Also mir wäre nichts aufgefallen, wo man sagen könnte, das CGI passt hier nicht. Nein, echt schön gemacht, echt cool gemacht. Man muss den Stil halt mögen. Musikalisch ist mir das aber brutal aufgefallen, dass in den intensiveren Szenen, also ob intensiv, mit intensiv meine ich, ob traurig, gut, Kämpfe, egal wie, wurde das wirklich schön untermalt. Also echt schön gemacht. Intro war okay und Outro waren, ja, habe ich mir kein einziges Mal angehört, keine Ahnung.
Okay. Ja, so, ich habe da ein bisschen eine gegenteilige Meinung von Fustig. Intro war für mich nicht erwähnenswert, hat eigentlich gar nicht dazu gepasst, meiner Meinung nach. Da war das erste Intro aus der ersten Staffel besser und emotionaler irgendwie, weil es, wie ihr mitbekommen habt, geht es hier sehr viel um so emotionale Geschichten, Gedöns. Ist eine große Thematik in den Anime und das hat gar nicht irgendwie hervorgehoben. Gut, ist halt so. Outro fand ich besser, aber jetzt auch nicht irgendwie so besonders. Soundkulisse kann ich nur zustimmen, bombastisch. Also die Soundeffekte von den Schüssen her, von den Kanonen und den Waffen und was da alles war, bis hin zu das Klavier, das epischen Sequenzen untermalen hat, wunderbar gemacht und animationstechnisch gut. Die Werke in ihrer menschlichen Form sah halt sehr abgespaced aus, würde ich mal so sagen. Und das habe ich in der ersten Staffel schon gesagt, so wie sie Legato dargestellt haben, kein großer Fan davon, weil in der ersten Staffel war das einfach so ein Badass Motherfucker Bösewicht und jetzt ist es einfach so ein Milchbubi mit blauen Haaren, der ein bisschen verrückt ist.
Und geköpft wird, so nebenbei.
Ja, du, verdient.
Ja.
Ja, aber sonst kann man sich beschweren. Man hat es schon in der ersten Folge gesehen, die Szene in der Bar, wo Millie und Meryl gegen diese komischen No-Name-Banditen kämpfen. Da haben sie schon gleich gezeigt, ey, wir können das. Und es war cool. Gut, bevor wir jetzt zum... eine Sache auch noch wichtig. Ich hab's, könnt ihr euch noch vielleicht erinnern, ich habe es in die Gruppe reingeschrieben auf WhatsApp. So, ich habe die ersten 2 Folgen auf Deutsch geschaut und dann habe ich auf Japanisch geswitcht. Tut euch diesen Gefallen, weil deutsche Synchro, natürlich schwieriges Thema, aber ich fand jetzt Zweck. Also da waren überhaupt jetzt wichtige Charaktere wie Knives oder eben dieser Legato Blue Summers. Auch wenn er verrückt war, im Japanischen ist vollkommen. Es wenigstens cooler rübergekommen als im Deutschen.
Bin auf deiner Seite, hab trotzdem auf Deutsch geschaut. Japanisch, ich habe mir 2 Folgen auf Japanisch angeschaut, habe aber einfach nur aus, ganz ehrlich, Zeitgründen auf Deutsch geschaut. Nein,
leider auch. Andere Gründe, weil du nebenbei trotzdem Handy spielen kannst.
Das Japanische war besser. Allein Vash's Stimme.
Ja. Gut, dann bevor wir jetzt zum Resümee kommen. Fun Fact. Phil, hast du was für uns?
Ja, ich habe 2. Und zwar Nummer 1. Der Mangaka Night O ist, ja, wie sollte man es auch anders erwarten, ein riesengroßer Fan von Westernfilme, Science Fiction, Waffen und dieser Rock-Metal-Ästhetik. Also sein Charakterdesign und seine Waffen haben diesen Rule of Rockstar-Faktor. Ich meine, schaut euch bitte Nicholas an. Der ist einfach ein fucking Rockstar. Unglaublich cool. Und Nummer 2, gehen wir ein bisschen mehr in die Nerd-Thematik und in die Side-Fact-Richtung. Der Manga musste aufgrund von Magazinproblemen wechseln. Denn ursprünglich ist Trigun im Monthly Shonen Captain erschienen, aber leider wurde währenddessen, als das immer wieder erschienen ist und gezeichnet wurde, das Magazin eingestellt. Deswegen musste der Mangaka wechseln und somit konnte Trigun unter dem Namen Trigun Maximum weiterlaufen. Ja. Gott sei Dank, wer weiß, was sonst passiert wäre, wenn es nicht geklappt hätte. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, bei welcher Publikation er dann war, aber Gott sei Dank hat er das gemacht, weil es hätte natürlich auch sein können, dass der Manga eingestellt wird. Gibt es ja öfter diesen Fall.
Ja, ich sag's gern. Ich habe nach der ersten Folge von Trigun Stampede versucht und auch damals, als ich geschaut habe, die Manga-Bände und die sind ja auch diese Maximum, hast ja auch diese Maxi-Bände, sage ich mal, wo mehrere Manga-Bände in einem zusammengefasst sind. Versucht zu kaufen, ist halt ein bisschen tricky und schwierig und kostet recht viel, muss ich sagen, aber irgendwann werde ich das schon machen, ist so ein kleines Ziel von mir, weil ich glaube, der Manga hat so einiges drauf, weil das erzählt wirklich noch einmal die Story durch und durch.
Deep.
Sehr deep. Aber ich finde es witzig, dass er Funfact mit der Rock- und Metal-Fan, weil wo ich Raslo zum ersten Mal sah mit seiner Stachelfrisur und mit diesem komischen Mal auf seinem Auge, dachte ich sofort, Alter, der Typ ist einfach ein Teil von Kiss.
Ja. Super cool. Also, wenn man mit offenen Augen den Anime schaut, dann merkt man das auch ein wenig.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Resümee.
Georgie.
Trigun Stargaze. Wie ordnen wir dich ein? Ja gut, würde ich mal behaupten. CGI? Auch gut. Story? Geil. Kämpfe top. Ich rede hier nicht in ganzen Sätzen. Bewusst, das war ein Stilmittel. nein, es ist ein sehr cooler Anime zum Schauen. Ich habe das Original leider nie gesehen, aber ich glaube, Manuel, dass das prinzipiell besser sein soll. Alleine nur wegen dem Charakterdesign. Punkt. Aber da ich, wie gesagt, nur das Remake gesehen habe, bin ich trotzdem überzeugt von diesem Anime, weil er einfach sehr deep ist und sein kann. Aber nicht muss, weil er in den Kämpfen brutal ist. Und dann davor und danach, was dann dialogtechnisch passiert, großes Kino. Ja, Millie, komischer Charakter und die Plans ganz komisch ausgesehen. Ich tue mir aber trotzdem ganz schwierig bei der Benotung bzw. Bewertung dieses Animes. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich der ersten Staffel gegeben habe. Aber alleine nur vom Gefühl her, vom Spaßfaktor her beim Schauen, war das für mich sehr, sehr cool. Natürlich, wie viel auch schon oder ich auch erwähnt habe, blutig, viele Kämpfe. 10 von 10.
Okay.
Ja, weil ich war wirklich zwischen 9
Das war wirklich eine lange, dramatische Pause.
Ich habe gedacht, was macht er jetzt?
Die zwei Gründe, die ich genannt habe, sind einfach zu wenig, um den Anime abzustufen von einer 10 von 10, weil es ist wirklich intens. Das ist ein richtig cooler Anime.
Gut, jetzt stelle ich dir eine Frage. Phil, du kannst dir auch schon Gedanken machen. Es ist halt ein Remake des Trigun-Klassikers in zwei Staffeln aufgeteilt.
Ja,
beide
geil,
zusammen.
Absolut.
Es
steht nichts auf der
Was
Debatte.
Würdest du sagen?
Also, absolute Schauempfehlung an jeden. 10 von 10. Ja, und wenn du schon so anfängst, dann ist das Remake ja eine 100 von
sehr
10
stark,
für dich.
Sehr stark.
Ja,
ey. Ey, okay. Schau's dir an. Ich muss sagen, das war damals für mich echt ein Erlebnis.
So, alle schauen mich mit erwartungsvollem Blick an. Ja, wie ihr wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besonders die langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer, gell? Grüße gehen raus an euch. Diese ganze Science-Fiction-Thematik, das ist einfach nichts für den lieben Phil. Ich tue mir da voll schwer mit Raumschiffen und Plants und was weiß ich, den komischen Fluginsekten und wie auch immer die nicht heißen. Das mag ich nicht. Bin kein Fan davon. Das Gute ist, bei Trigun ist das nur Nebensache. Es gibt viele andere Dinge, die positiv im Raum stehen. Wir haben eine unglaublich coole Thematik, die eigentlich unsere Welt widerspiegelt. Wie schlecht wir nicht mit der Umwelt umgehen und dass unsere Welt früher oder später wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal erleiden wird. Und wenn ein Anime eine richtig schöne Message hat und diese rüberbringt, dann gefällt mir das. Wenn dabei noch wundervolle Charaktere dabei sind, die coole Fähigkeiten haben, dann gefällt mir das auch. Und wenn natürlich die Kämpfe passen und manchmal emotionale Momente dabei sind, dann gefällt mir das natürlich auch. Und nur weil mir das Science-Fiction-Gedöns nicht gefällt, kann ich da nicht einfach einen Punkt abziehen. Das geht nicht. Das ist eine persönliche Sichtweise und Science-Fiction steht da nicht als Hauptthema im Raum. Es ist eine Nebensache. Den Raumschiffkampf, ja, kann man machen, muss man meiner Meinung nach nicht. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Nichtsdestotrotz ist Trigun Stampede und Trigun Stargaze als gesamtes Werk eine absolute Schauempfehlung und ich empfehle es jedem da draußen, weil es einfach ein super cooles, deepes Werk ist und einfach nur wegen Nicholas und seinem fucking Kreuzgewehr.
Das hat's dir angetan, gell?
Das ist großartig.
Das hat's dir angetan.
Ja, deswegen bleibt mir... Bitte? Das fand ich so cool. Das hat mich so an Devil May Cry erinnert. Oh, also wirklich Härte. Nein, 10 von 10. Alles wunderbar. Könnt ihr euch unbedingt ansehen. Ich würde halt gern mir das alte Remake mal reinziehen. Ein, zwei Folgen nur, um einen leichten Vergleich zu ziehen. Aber schauen wir mal, vielleicht finden wir mal Zeit dafür.
Also, danke dafür erst einmal. Wie gesagt, schaut euch das Original an. Das ist gleiche Welt, gleiche Charaktere oder fast gleiche Charaktere. Fast gleiche Story, oder eigentlich schon ein bisschen eine andere Story, aber auf jeden Fall lohnt sich zu 100%. So, ihr könnt euch noch erinnern, wie ich gesagt habe, hey, Trigun Stampede, das müssen wir machen. So gut gewesen, die erste Staffel, weil es war für mich so permanent so eine 8 von 10 und dann hat einfach das Ende war für mich eine 20 von 10. Und im Endeffekt, glaube ich, habe ich der ersten Staffel eine 10 von 10 gegeben, weil das mir wirklich so sprachlos zurückgelassen hat, dieser finale Kampf. Es war echt cool. Und jetzt kam die zweite Staffel und die zweite Staffel, ich hatte da auch das gleiche Gefühl, es ist permanent so, geht in einer, jetzt nicht in einer 8 von 10, sondern mit einer erst so 6 von 10 entlang. Und dann kommen diese Peak-Momente, wo es auf 11 von 10 peakt, so die Kämpfe, die emotionalen Momente. Aber ich bin ja wirklich mit einem Vorurteil reingegangen, weil ich das Original kenne, weil ich die einzelnen Schicksale der Charaktere kenne aus dem Original. Und ich mache es jetzt nicht mit Absicht, aber ich muss das miteinander. Tut mir leid, aber ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen hat mich die zweite Staffel nicht so überzeugt wie die erste, weil es da einfach zu viele Änderungen gab. Und mir kam es auch so vor, wie jetzt Phil vorhin gesagt hat, diese Raumschiffkämpfe und gewisse Charaktere, die plötzlich eingebaut werden und auftauchen, wo ich mir denke, so okay, gut, ist halt auch jetzt ja Nebensache. Als ob man da was fühlen hat müssen. Mir kommt so vor, die hatten irgendwie so eine Idee, ein geiler Anime, mit, keine Ahnung, 16 Folgen haben sie gesagt, nein, machen wir 24 Folgen draußen, zwei Staffeln. So kam es mir leider ein bisschen vor. Deswegen gehe ich da mit der zweiten Staffel, obwohl mir wirklich diese Highlights und Peak-Momente sehr, sehr gut gefallen haben, mit einer starken 8 oder vielleicht schwachen 9 von 10. Aber ich möchte das Werk als Gesamtes bewerten und da gehe ich auch mit der 10 von 10. Also schaut euch, tut ihr euch den Gefallen, schaut euch einfach diese zwei Staffeln in einen Rutsch durch, weil es lohnt sich wirklich. Es ist zwar sehr anders als das Original, aber es ist trotzdem eine, ja, Hommage nicht, wie sagt man so, eine schöne
Zeit.
Ja, so für die Hauptstory, für den Hauptanime, so eine schöne Ergänzung, würde ich es jetzt mal sagen. Weil es hat einfach sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen und eben diese Peak-Momente, die waren halt wirklich Peak. Alleine als Million Knives da mit diesen Werken fusioniert ist und so ein gottähnliches Wesen wurde, sehr gut. Also es hat mir wirklich zum Schluss hin viel besser gefallen als diese Folgen dazwischen. Also Anfang und Ende war Peak, Mittelteil war so okay, bis auf die epischen Kämpfe. Aber trotzdem, alles im Allen eine 10 von 10 und schau empfehlen, hat mir alles sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön und dass die Story auch so ein schönes Ende hat, sage ich mal. Weil, sage ich wieder,
okay,
das Original hat nicht so ein schönes Ende. Aber auf jeden Fall, Schauempfehlung geht raus fürs originale Trigun, für Trigun Stampede, Trigun Stargaze. Schaut euch alle drei Sachen genau in dieser Reihenfolge durch an. Ihr seid ein paar Wochenenden damit beschäftigt, aber es lohnt sich zu 100%. Ja, ja, gut. In diesem Sinne beenden wir das hier, oder?
Ja.
Gut, sehr schön. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß bei dieser Folge wieder und bei dem Schauen vom Anime. Falls ihr eure Meinung schreiben wollt oder kundtun wollt, schreibt uns eine E-Mail an officialhokago@gmail.com oder auf Instagram officialhokago. Wir lesen uns das durch und hin und wieder schicke ich auch den Jungs was durch, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, wir könnten einmal eine Folge machen oder ein Special, wo man einfach Kommentare und Nachrichten durchgeht.
Das wäre lustig. Das wäre
auch sehr lustig.
Ja.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Anime schauen und wir hören uns dann
bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüssi.